Deutschlandfunk. Eine Welt.
Mit Britta Fecke herzlich willkommen. Eine Welt mit diesen Themen: Kims Kurs, Russlands Rolle in der Nordkorea-Krise, Wut in Afghanistan, die Opfer des Luftangriffs von Kunduz klagen weiter. Eklig bis lebensgefährlich, die Methoden der Lebensmittelindustrie in China. Und zum Schluss berichten wir von Totenkult und Geistererscheinung Venezuela, kurz vor der Wahl. Die anhaltenden Drohungen aus Nordkorea haben einen positiven Nebenaspekt. Der Westen und Russland ziehen tatsächlich an einem Strang. Einhellig haben die G8-Staaten Nordkorea in dieser Woche verurteilt. Auch China warnte das Regime in Pjöngjang. Die Weltgemeinschaft ist einmal geeint in der Sorge um eine mögliche Eskalation. Wenn man auf die wenig geschlossene Haltung gegenüber dem Regime Assad im syrischen Bürgerkrieg blickt, wird deutlich, wie außergewöhnlich dieser gemeinsame Standpunkt gegenüber Pjöngjang ist. Russland und China unterhalten sonst partnerschaftliche Beziehungen zu Nordkorea und oft wird gefordert, wie jetzt beim Antrittsbesuch von US-Außenminister Kerry in Peking, dass Peking und Moskau auf Kim Jong-un einwirken sollen. Wir wollen heute der Frage nachgehen, welchen Einfluss Russland tatsächlich auf Nordkorea hat. Gesine Dornblüt.
In Russland herrscht ein gewisses Verständnis für Nordkorea. Außenminister Sergei Lavrov warnte erst diese Woche wieder mit Blick auf die USA und ihren Partner Südkorea, niemand solle den anderen mit militärischen Manövern verängstigen. Konstantin Asmolow ist Korea-Experte der Russischen Akademie der Wissenschaften. Seine Kollegen und er beraten das Außenministerium.
Die Manöver, die jetzt Südkorea,
Südkorea führt derzeit bereits das 10. Militärmanöver in diesem Jahr durch. In den Manövern geht es nicht um Verteidigung, sondern die Soldaten üben die Einnahme wichtiger Ziele in Nordkorea. Nordkorea reagiert darauf. Dieser Kontext wird zu oft außer Acht gelassen. Dass aus Russland ein gewisses Verständnis für Nordkorea kommt, heißt noch lange nicht, dass Russland den Diktator Kim Jong-un unterstützt. Russland hat kein Interesse an einer Atommacht Nordkorea und es fühlt sich von dem kleinen aggressiven Nachbarn bedroht. Beide Staaten teilen eine 19 Kilometer lange Grenze. Zwar hat Pjöngjang zugesichert, seine Raketen seien gegen Japan gerichtet, nicht gegen Russland. Doch es ist schon vorgekommen, dass eine nordkoreanische Rakete in die falsche Richtung flog. Korea-Experte Asmolow: Wir sind gegen eine Atommacht Nordkorea, aber die Stabilität in der Region ist für uns noch wichtiger. Jede militärische Lösung des Korea-Konflikts, auch eventuelle Versuche, dort von außen eine humanitäre Katastrophe oder Massenunruhen auszulösen, werden auch China und Russland schaden. Wenn, als schlimmste Variante, die Atomanlagen Nordkoreas in einem Krieg zerstört würden, könnte die radioaktive Wolke bei ungünstiger Windrichtung binnen 2 Stunden Wladiwostok erreichen. Die russische Stadt Wladiwostok hat etwa 500.000 Einwohner. Russische Militärstrategen sind zudem verärgert über Nordkorea, weil es den USA mit seinen Muskelspielen einen Vorwand liefert, die Präsenz in der Region zu erhöhen. Die Zeiten enger politischer und wirtschaftlicher Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern sind ohnehin vorbei. Russland und Nordkorea handeln vor allem mit Holz, Fisch, Maschinen, Rohstoffen, aber der Umfang ist im Vergleich zu sowjetischen Zeiten auf einen Bruchteil gesunken. Die Sowjetunion hat seinerzeit zahlreiche Fabriken in Nordkorea gebaut. Aus der Zeit hat Nordkorea umgerechnet 8,5 Milliarden Euro Schulden bei Russland. Einen Teil dieser Schulden will Russland offenbar mit gemeinsamen Projekten kompensieren. Svetlana Suslina, Ökonomin am Institut für Koreawissenschaften der Russischen Akademie der Wissenschaften, meint, Russland und Nordkorea könnten die alten Wirtschaftsbeziehungen durchaus wiederbeleben. Unsere Ökonomien waren 70 Jahre lang verbunden. Die Fabriken in Nordkorea und im russischen Fernen Osten, zum Beispiel Kohlebergwerke, hatten enge Lieferverbindungen. Wir wissen, wie die Strukturen in Nordkorea funktionieren. Die meisten russischen Experten halten einen Erstschlag Nordkoreas gegen Japan oder die USA für unwahrscheinlich. Kim Jong-un sei sich der militärischen Unterlegenheit Nordkoreas bewusst, meint der Politologe Konstantin Asmolow. Aber die Lage könne aus Versehen außer Kontrolle geraten. In Nordkorea sitzen keine Selbstmordkandidaten und es gibt auch keinen Bösewicht aus einem schlechten Comic, der die Familie des Helden auslöscht und dafür später büßen muss. Die Nordkoreaner fürchten aber, eben wegen der militärischen Überlegenheit der Gegner, eine Aggression gegen ihr Land. Wenn es angegriffen wird, kann Nordkorea nur versuchen, dem Feind größtmögliche inakzeptable Verluste zuzufügen. Deshalb lässt es gerade die Muskeln spielen und blufft. Die ganze aggressive Rhetorik Nordkoreas ist auf Abschreckung ausgerichtet. Diese Spannungen können lange anhalten. Die Truppen im Norden und im Süden haben den Befehl, im Fall von Provokationen zu schießen. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Situation aus Versehen eskaliert. Russland hat seine Raketenabwehr an der Grenze zu Nordkorea in Stellung gebracht. Auch die russische Pazifikflotte ist in Bereitschaft.
Russlands Rolle in der Nordkorea-Krise schilderte uns Deutschlandfunk-Korrespondentin Gesine Dornblüt. Vor mehr als drei Jahren, im September 2009, forderte Oberst Georg Klein die Luftunterstützung der amerikanischen Truppen in Kunduz an. Der deutsche Oberst befürchtete, dass zwei von den Taliban entführte Tankwagen zu Anschlägen missbraucht würden. Von dem dann folgenden Bombardement kamen sehr viele afghanische Zivilisten ums Leben. Den damals zuständigen Verteidigungsminister Franz Josef Jung kostete dieser Luftangriff am Ende das Amt. Oberst Georg Klein wurde inzwischen zum General befördert. Vor dem Landgericht Bonn wird in der kommenden Woche der Entschädigungsprozess von Angehörigen der Opfer dieses Luftangriffes fortgesetzt. Das deutsche Verteidigungsministerium besteht auf einer Klageabweisung und lehnt jedes Schuldeingeständnis ab. In Kunduz stößt das auf vollkommenes Unverständnis. Sandra Petersmann war dort.
Nein, keine Fotos machen, auf gar keinen Fall. Abdul Hanan und Jamaluddin aus dem nordafghanischen Kunduz wehren ab. Das benutzen die nur wieder gegen uns, sind sich die beiden Männer sicher und sprechen von deutschen Lügnern in der Regierung. Im Gespräch kippt die Stimmung manchmal ins Feindselige. Die Männer sind einfache Bauern, ohne große Bildung. Man sieht ihnen die harte Landarbeit an. Der 35-jährige Abdul Hanan sagt, dass jene verhängnisvolle Bombennacht vom 3. auf den 4. September 2009 das Leben seiner Familie zerstört hat. Er ist einer der beiden Kläger in Bonn.
Das war so eine schreckliche Tat. Ich habe in dieser Nacht meine beiden ältesten Söhne und einen Neffen verloren. Ich kann das einfach nicht vergessen. Wir erinnern uns immer noch täglich an die Zeit, als sie noch zur Schule gingen und spielten. Wie oft soll ich noch von dieser Nacht erzählen? Die Deutschen wissen genau, was damals passiert ist. Sie haben uns bombardiert und unsere Kinder getötet für ein paar Fässer Diesel. Warum haben sie das getan? Warum haben sie die Gegend nicht einfach abgeriegelt? Wo war die afghanische Regierung?
Jamaluddin lebt im gleichen Dorf. Er ist 48 Jahre alt und sagt, dass er in der Bombennacht am Kunduzfluss drei Brüder und einen Neffen verloren hat. Er kümmere sich seitdem um die Frauen seiner getöteten Brüder und um deren 14 Kinder zusätzlich zu den eigenen 12. Eine der Witwen ist die zweite Klägerin in Bonn. Doch die Macht in der traditionellen afghanischen Familie hat der Mann, also Jamaluddin. Die klagende Frau bleibt unsichtbar.
Die Deutschen hätten uns die Schuldigen ausliefern müssen, damit sie vor unseren Augen verbrennen. Sie sollten genauso sterben wie ihre Opfer. Aber das ist nicht passiert. Sie sind frei und deswegen verlangen wir eine Kompensation und eine Bestrafung nach internationalen Gesetzen.
Ein Blick zurück. Am 3. September 2009 entführten die radikal-islamischen Taliban in der Nähe des Unruhedistrikts Chadara zwei Tanklaster der NATO. Auf der Flucht blieben die Tanker auf einer Sandbank im Kunduzfluss stecken. Oberst Georg Klein, damals Kommandeur in Kunduz, gab nach Mitternacht den Befehl zum Luftangriff auf die Tanker. Er hatte nach eigenen Angaben Angst davor, dass die Laster als Waffen gegen seine Soldaten eingesetzt werden könnten. Als die Bomben fielen, waren neben den Taliban auch viele Zivilisten auf der Sandbank, um Diesel abzuzapfen. Wie viele ist unklar. Afghanische Menschenrechtler gehen von 91 getöteten und 11 verletzten zivilen Opfern aus. Für Abdul Hanan ist die Rechtslage eindeutig. Deutschland ist schuldig. Er berichtet, dass er regelmäßig mit seinem Anwalt Karim Popal telefoniert. Offenbar weiß er, dass das Ermittlungsverfahren gegen den damals verantwortlichen Kommandeur Georg Klein eingestellt wurde. Klein ist inzwischen zum General befördert worden.
Die deutsche Regierung muss für ihre Tat gerade stehen. Sie muss uns den Kommandeur aushändigen. Und wenn sie das nicht will, dann muss sie eine Kompensation zahlen, die unser Leben auf Dauer absichert. Die Deutschen werden uns den Kommandeur natürlich niemals übergeben, aber warum lassen sie ihn laufen? Warum hat er befohlen, Bomben auf uns zu werfen? Warum muss er sich dafür nicht verantworten?
Die beiden afghanischen Männer verweisen auf den Islam und auf ihre Tradition. Danach wird ein Mord durch Blutrache gesühnt oder indem die Opferfamilie von der Täterfamilie eine Frau oder Vieh bekommt oder indem Geld fließt.
Wir werden Deutschland erst vergeben, wenn die Regierung uns ausreichend kompensiert. Es ist unser Recht, das zu verlangen. Afghanen vergeben denen, die sie entschädigen. So ist es bei uns üblich.
Die Bundesregierung hat im Sommer 2010 Geld an rund 90 Opferfamilien gezahlt. Als freiwillige Hilfsleistung. Alles andere hätte als juristisches Schuldeingeständnis gewertet werden können. Abdul Hanan hat nach eigenen Angaben $5,000 bekommen. Jamaluddin erklärt, dass er als männliches Oberhaupt für die Familien seiner drei getöteten Brüder $15,000 bekommen hat. Was davon an die betroffenen Frauen gegangen ist, bleibt unklar. Doch nach Angaben ihres Bremer Anwalts Karim Popal hat die jetzt klagende Witwe zwischenzeitlich mehrere Kinder in ein Heim gegeben. Jamaluddin und Abdul Hanan sind beide der Meinung, dass die gezahlte Summe ihren Verlust nicht aufwiegt. Es ist schwierig, Detailfragen mit ihnen zu klären. Abdul Hanan sinkt immer wieder in sich zusammen und ist den Tränen nahe. Jamaluddin zeigt äußerlich keine Gefühle. Seine Haltung ist stocksteif, er ist eher wortkarg und froh, dass die Deutschen bis zum Ende des Jahres aus Kunduz abziehen.
Das macht uns glücklich. Gott ist groß, er wird uns beschützen. Wir brauchen die Deutschen nicht. Wir haben unsere eigene Regierung und eine eigene Polizei. Und wenn diese Regierung unsere Sicherheit nicht garantieren kann, dann wird es die nächste tun. Haben uns die Deutschen in den vergangenen 10 Jahren etwa beschützt? Nein, das hat Gott gemacht und das wird er auch in Zukunft tun.
Die Deutschen haben nach der Bombennacht von Kunduz versucht, die Spuren zu verwischen, klagt Abdul Hanan. Der Verteidigungsminister gehöre vor Gericht.
Taliban.
Über die Taliban fällt kein böses Wort. Sie hätten nur versucht, die Tanker in ein Dorf zu bringen, weit weg von der Hauptstraße. Die Feinde der beiden Bauern aus Kunduz sind die Fremden.
Die Opfer des Luftangriffs von Kunduz klagen weiter in der nächsten Woche. Sandra Petersmann schilderte die Haltung der Angehörigen. Der jüngste Lebensmittelskandal um falsch deklariertes Fleisch befeuert mal wieder die Debatte um bessere Lebensmittelkontrollen in Deutschland und Europa. Und wahrscheinlich wird auch auf diesen Skandal der nächste folgen. Und auch dann wird wieder die Frage gestellt, wieso sich seit dem letzten nichts Wesentliches verbessert hat. Das ist tragisch, aber es ist kein alleinig deutsches oder europäisches Phänomen, wie der Blick nach China beweist. Häufig finden sich dort gesundheitsgefährdende Chemikalien in Lebensmitteln. Der Skandal um verseuchtes Milchpulver ist vielleicht noch einigen in Erinnerung. In China wird auch häufig Schweinefleisch gebleicht und anschließend mit Chemikalien versetzt, damit es dann wie Rindfleisch aussieht und teurer verkauft werden kann. Im Stadtfluss von Shanghai trieben kürzlich über 10.000 tote Schweine, um nur die letzten Skandale aus der Nahrungsmittelindustrie zu nennen. Im Reich der Mitte mit seinen rund 1,3 Milliarden Menschen soll niemand hungern. Doch die Lebensmittelbranche kommt dieser Aufforderung scheinbar nur nach, indem sie mit fragwürdigen, ja sogar lebensgefährdenden Methoden produziert. Die staatlichen Kontrollen reichen auch in China nicht aus, um das zu verhindern. Silke Ballweg.
Kindertrubel hört Lan Yanfei derzeit nur im Freien. Ihre eigene Wohnung ist totenstill. In der Ecke liegt eine Packung Windeln, daneben bunte Spielsachen. Es wird wohl ein paar Monate dauern, bis ihr Sohn die wieder in die Hände nimmt.
Ich habe ihn zu meinen Eltern nach Südchina gebracht, weil die Luft in Peking so schlecht ist. Ich mache mir Sorgen um seine Gesundheit und hoffe, dass es ihm bei meinen Eltern auf dem Land besser geht.
Nicht nur die Luftverschmutzung macht Lan Yanfei zu schaffen, auch die endlosen Lebensmittelskandale scheuchen sie auf. Die 31-Jährige zieht eine Tüte hervor, in der zwei große Dosen mit Milchpulver verpackt sind. Die hat sie sich aus dem Ausland bringen lassen.
Sobald ich höre, dass Freunde nach Hongkong fahren, bitte ich sie, mir Milchpulver von dort mitzubringen. Mein Mann bringt auch jedes Mal welches mit, wenn er dort auf Dienstreise ist. Und wenn mich gerade niemand versorgen kann, kaufe ich Milchpulver im Internet von ausländischen Marken.
2008 wurde China von einem landesweiten Milchpulverskandal erschüttert. Ein einheimischer Hersteller mischte die Chemikalie Melamin in die Babynahrung. 6 Kinder starben, 300.000 weitere wurden krank. Seither vertrauen viele Chinesen nicht mehr den heimischen Produkten. Findige Kleinhändler haben daraus längst ein Geschäft gemacht. Sie kaufen im Ausland, auch in Deutschland, Milchpulver auf und bieten es in China übers Internet an. Besorgte Chinesen zahlen bis zu 100 Euro für eine Dose, die sonst rund 20 Euro kostet. Zhong Fengtian ist Nahrungsmittelexperte an der Pekinger Volksuniversität. Er kann das gut nachvollziehen.
Immer mehr Chinesen leben in den Städten und müssen mit industriell hergestellten Lebensmitteln versorgt werden. Die gesamte Nahrungsmittelindustrie ist aber noch jung. Oft gibt es keine klaren Hygienestandards und viele Unternehmen wollen für die Sicherheit der Nahrung nicht viel Geld ausgeben. Deswegen geben sie Chemikalien ins Essen, schädliches Zeug.
Obst und Gemüse in China sind, wissen Fachleute, weitestgehend pestizidbelastet. Im Fleisch findet man oft so hohe Hormonwerte, dass es für Leistungssportler verboten ist, weil sie sonst bei Dopingtests als positiv gesperrt werden würden. Schätzungen zufolge wird jeder 10. Liter Speiseöl unter ekelerregenden Umständen hergestellt. Korrupte Firmen pressen aus Speiseabfällen das alte Öl heraus, bereiten es chemisch auf und verkaufen es wieder an Geschäfte und Restaurants. Kurz, in China ist es inzwischen fast unmöglich, gepanschten Lebensmitteln zu entkommen. Die staatlichen Kontrollen sind auf zu viele Behörden verteilt, zu sehr dezentralisiert und ineffektiv, klagt Zheng Fengtian von der Volksuniversität.
Im Durchschnitt sind 7 oder 8 Personen in den Behörden für die Lebensmittelsicherheit von rund 80.000 Menschen zuständig. Gleichzeitig gibt es hunderte Millionen Bauern in China und tausende von Firmen, die Lebensmittel produzieren. Die Regierung kann nicht alle kontrollieren.
Hinzu kommt, wie so oft in China, Politiker und Unternehmer stecken oft unter einer Decke. Bei korrupten Machenschaften drücken die Kader durchaus ein Auge zu.
Die großen Firmen schaffen Arbeitsplätze und zahlen Steuern. Deswegen lassen die örtlichen Regierungen ihnen viele Regelverstöße durchgehen. Und wenn einer einmal damit anfängt, dann machen das auch andere Unternehmen. Und so zieht das immer weitere Kreise, bis schließlich alle denken, Hauptsache schnelles Geld verdienen.
Den Bürgern in China brennt das Thema Lebensmittelsicherheit jedoch unter den Nägeln. Im Internet macht sich nach jedem neuen Skandal die Wut breit. Die meisten fühlen sich vom Staat im Stich gelassen. Vor allem die Angehörigen der chinesischen Mittelschicht schauen schon lange ganz genau hin, woher ihr Essen stammt. Ein Biomarkt im Untergeschoss einer Pekinger Einkaufspassage. Obst- und Gemüsehändler verkaufen ihre Waren an langen, einfachen Holztischen. Ying White, eine Endvierzigerin, schlendert an den Ständen entlang. Ihren Korb hat sie schon gut gefüllt.
Pears, carrots.
Ich habe Salat gekauft, Kohl, Sellerie und etwas Tofu. Alles Bio.
And some other vegetables.
Die studierte Juristin versucht, möglichst viele Lebensmittel hier einzukaufen. Den staatlichen Biomarken misstraut sie. Ihr gefällt ausgesprochen, dass sich diese Handvoll Kleinbauern zu einer Bio-Kooperative zusammengeschlossen hat.
Niemand hier ist mit einem staatlichen Label zertifiziert. Das Ganze basiert auf Teilhabe und auf privater Kontrolle. Ich vertraue ihnen. Sie wollen immer, dass man ihren Hof besucht, damit man sieht, wie sie arbeiten.
Immer mehr Chinesen, die es sich leisten können, wenden sich von großen Marken ab und setzen auf derlei kleine Privatinitiativen. Denn kaum jemand glaubt, dass industriell produzierte Lebensmittel in China bald sicherer werden. Daran wird wohl auch der von der Politik angekündigte Umbau der zuständigen Ministerien nichts ändern. Ein Grund mag sein, dass Chinas Führung von diesem Thema ganz einfach nicht betroffen ist, denn sie genießt Privilegien. Die Familien der Staats- und Parteispitze werden regelmäßig mit gesundem Fleisch und pestizidfreiem Obst und Gemüse versorgt, und zwar von großen, eigens nur für die Spitzenfunktionäre eingerichteten Biobauernhöfen.
Aus Peking berichtete für uns Silke Ballweg über die Zustände bei den Lebensmittelkontrollen in China. Morgen wird in Venezuela ein neues Staatsoberhaupt gewählt, knapp 6 Wochen nach dem Tod von Präsident Hugo Chavez. Der kurze Wahlkampf wurde mit ungewöhnlichen Mitteln geführt. So behauptete Nicolás Maduro, der Interimspräsident, Kontakt mit dem Geist des verstorbenen Kommandanten gehabt zu haben. Über ein Vögelchen. Welche Art ist nicht bekannt. Auch sonst treibt der Kult um den verstorbenen Präsidenten bunte Blüten. Dabei vermischt sich Wahlkampf und Trauer auf ganz bemerkenswerte Weise. Aus einem der Epizentren der revolutionären Trauer berichtet für uns Martin Polanski.
Revolutionäre Beschallung an der Straßenecke. Das Viertel 23 de Enero ist eine der Chavisten-Hochburgen in Caracas. Riesige Wohnungsblocks aus den 50er und 60er Jahren. Dahinter sind tausende ärmliche Häuschen in die Hügel gewachsen. Mitten im Viertel die Kapelle Santo Hugo Chavez. Ein einfacher Raum aus Holz. Elisabeth Torres ist so etwas wie die Küsterin hier. Wir haben die Kapelle aufgemacht, um eine familiäre Atmosphäre des Gedenkens zu schaffen. Die Leute können hier Kerzen hinstellen oder Blumen ablegen. Wir haben Besucher nicht nur aus Venezuela, sondern von überall her, etwa aus Mexiko oder Argentinien. An der Wand Bilder des verstorbenen Kommandanten, neben Blumensträußen auch Briefe der Trauernden. Elisabeth Torres, 48, trägt um den Hals ein Kreuz mit einem Foto von Hugo Chavez. Für uns ist er wie ein Gott, wie ein Heiliger, weil er uns die Augen geöffnet hat, uns gelehrt hat. Zwei ältere Männer nicken entschieden. Sie sind aus der Provinz nach Caracas gekommen, auch um die Kapelle zu besuchen. Der Kommandante Chavez und die Revolution haben mir Bildung gebracht und ich kann auch kostenlos zum Arzt gehen, in die Sozialmission, ohne Probleme. Die armen Leute haben jetzt die Kontrolle übernommen. Das gefällt natürlich einigen nicht. Aber das sind Verbrecher und Diebe. Wir haben hier Klassenkampf. In der Kapelle des heiligen Hugo Chavez hat niemand viel übrig für die Opposition, so kurz vor der Wahl. Tiefe Trauer um den Kommandante, tiefe Verachtung für die anderen. Bei der Abstimmung geht es um mehr als nur die Frage, wer das Land regiert. Eher geht es darum, wem das Land gehört. So sehen das viele in Venezuela. Für Elisabeth Torres ist klar, wer ihre Stimme bekommt. Im Angesicht des toten Kommandanten kann es nur eine revolutionäre Pflicht geben. Der Tod von Hugo Chavez war für mich ein schwerer Schlag. Aber der Kommandante lebt in uns fort. Und er hat Nicolás Maduro als seinen Nachfolger bestimmt. Chavez hat gesagt, wenn mir etwas passiert, soll Maduro übernehmen. Deshalb werde ich ihn wählen. Nicolás Maduro wird das Erbe fortführen.
Den Totenkult vor der Wahl in Venezuela schilderte uns Martin Polanski. Hier im Deutschlandfunk erwartet Sie nach den Nachrichten Kate Malaike mit der Sendung PISA Plus live von der Musikmesse in Frankfurt. Das Thema heute: eine Lanze für mehr musikalische Bildung, warum der Musikunterricht in Deutschland einen größeren Stellenwert braucht. Mit diesem Programmhinweis geht eine Welt zu Ende. Am Mikrofon war Britta Fecke. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende. Musik.